Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 114. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten, und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter, und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder auf unsere Webseite oder wohin auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und jetzt stellen wir uns kurz vor. Wir sind nämlich der
Johannes,
der Mark,
der Martin
und ich, der Ferdi. So, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich meine, es war letzte Folge, als wir uns über die Imperial Knights unterhalten haben. Und wir haben uns gedacht, heute sprechen wir darüber, wie diese friedlichen Landwirtschaftsmaschinen zu ganz furchtbaren Ausgeburten des Chaos werden konnten. Wir sprechen heute über Chaos Knights.
Ach, ich dachte schon dir.
Ja, ist ja das Gleiche. Da habe ich sehr, sehr, sehr wenig dazu zu sagen, muss ich leider sagen. Deswegen übergebe ich jetzt vertrauensvoll an meine Kompagnons, die sehr viel mehr über Chaos Knights wissen als ich. Mark, fang du mal an.
Ja, wir tun so. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit gehört zur Jobbeschreibung bei uns. Ja, wir haben uns gedacht, eine Folge Imperial Knights, und wir hatten es leicht angerissen. Es gibt ja noch das Gegenstück, wie bei so vielen imperialen Einheiten, Fraktionen, wie auch immer, in 40k. Macht man sich's als Games Workshop oder in der Lore natürlich einfach, indem man sagt, hey, und dann gibt's dann noch die korrumpierte Version davon. Zack, hat man eine neue Fraktion. Wenn man dann noch gute Modelle dafür hat und einen coolen Fluff, cool ist hier relativ zu betrachten, je nachdem, ob man Chaos mag oder nicht. Quasi hier ein easy-peasy-Rezept zum Erfolg. Und für mich sind tatsächlich Chaos Knights auch sehr interessant und auch spannend. Und der Fluff ist cool. Wir haben uns jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil wir diese Folge vorbereitet haben. Also ihr seht, nicht gänzliche Ahnungslosigkeit,
Wahnsinn.
Ja, an der Stelle.
Du bist gar nicht ahnungslos. Betrug.
Ja, das ist schon...
Also vorbereiten heißt in meinem Fall, ich habe den Codex ausgepackt.
Oder das, ne, ausgepackt war er bei mir tatsächlich schon länger. Ich hatte den, glaube ich, sogar irgendwann mal in einem Urlaub dabei, um mal ein bisschen drin zu blättern.
Also rumgetragen habe ich den auch schon. Also von daher, top, tip, top.
Ja, einwandfrei. So, nach diesem kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise, Arbeit hier in Anführungszeichen zu sehen, aber würde ich mal sagen, steigen wir doch einfach mal direkt ein. Und die große Frage natürlich, die sich immer stellt, ich habe es angedeutet, man nehme eine imperiale Fraktion, also dem Imperator ergeben, treu ergeben, wohlgemerkt, und dann bringe man Chaos ins Spiel, die finsteren Mächte des Warp, die vier dunklen Götter, vielleicht sind es auch fünf, glaube ich, munkelt man. Und schon hat man irgendwie ja die andere Fraktion, also das. In Star Trek war es doch immer diese Spiegeluniversumsfolgen, ne?
Wer ist denn heute der bearded Spock in dieser Folge?
Genau, die waren teilweise schon harter Tobak.
Ja.
Man muss dazu sagen, die Chaos Knights sind besser gemacht.
Evil Miles O'Brien, sag
ich nur. Er steht, oh ja, oh, Smiley. Ah ja. Okay. Gut, also, Imperial Knights, da hatten wir ja einen Abriss gegeben über die Historie, die gab es offensichtlich schon sehr, sehr lange. Und auch mindestens so lange gibt es ja auch das Chaos schon. Also das Chaos sind ja diese undefinierbaren Entitäten des Warps, sozusagen, die Mächte des Warps, die, so munkelt man ja, auch aus den menschlichen Emotionen heraus entstanden sind. Also die angetrieben werden durch die menschlichen Emotionen. Sprich, vermutlich mindestens genauso lange, wie es Knights gibt, gibt es auch das Chaos schon und dessen Einfluss. So richtig relevant in 40k wird es ja erst dann zur Horus Heresy, offensichtlich, weil das war der große Katalysator an der Stelle. Und führte dazu, dass, so wie es Space Marine Legions gab, die zu Horus hielten, oder Titanenlegionen, gab es natürlich auch Knighthäuser. Ist dann schon der erste Punkt in dieser Reihenfolge. wie kommen denn Knights dazu, korrumpiert zu werden? Wir hatten ja gehört, der Johannes hat es uns erklärt, es gibt diesen Throne Mechanicus, der nur die Besten und überhaupt und sowieso werden auserwählt, einen Knight zu pilotieren. Und da ist natürlich auch so, dass die möglichst nicht korrumpierbar sind und durch diese Einheit von Mensch und Maschine und so weiter. Jetzt war es aber so, es gab halt zu 30K-Zeiten schon Knighthäuser, die hatten halt zum Beispiel einer Space Marine-Legion die Treue geschworen. Nicht direkt dem Adeptus, also nicht direkt dem Mechanicum oder dem Imperator oder irgendwelchen anderen imperialen Elementen, sondern Space Marine Legionen. Und einige gingen dann auch so weit, diese Treue zu den Legionen einzuhalten, teilweise durch Betrug und Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie beispielsweise an anderer Stelle ja auch geschehen zwischen den Legionen, und sind dann für die Verräterlegionen quasi marschiert.
Aber hatten wir nicht beim letzten Mal gesagt, dass diese Häuser quasi, also die sind ja an keine Space Marine Legion oder sowas angeschlossen, die waren doch immer autonom, dachte ich, oder nicht?
Die waren ja auch autonom, aber die haben ja trotzdem Treueschwüre geleistet. Imperialen Elementen, einige direkte Mechanicus, das waren ja die beispielsweise dann direkt mit Forge Worlds verbunden waren.
Ja, im Endeffekt. Ja, daran erinnere ich mich, ja.
Einige, die quasi nur dem Imperium, ja, also im Endeffekt so, wie es ganz viele imperiale Agenten und Elemente gibt, die halt dann irgendwie in unterschiedlicher Weise zusammenarbeiten und doch dem Imperator dienen, über mehrere Ecken. So war das auch bei den Knights, die halt teilweise dann den Legionen oder ihren Primarchen die Treue geschworen hatten. Es gab auch durchaus welche, die beispielsweise, ich glaube, bei der Legio Mortis, also einer Titanenlegion von Verräter, die hatten auch Knighthäuser, die quasi ihre Titanen unterstützt haben.
Das ist auch so ein Klassiker, dass halt die Knighthäuser dann irgendwie mit so Titanenlegionen verwoben waren, weil die nächste Höhenklasse dann erreicht wurde.
Genau.
Okay.
Das heißt, die sind also durch diese Treue und dann, ja, wie es halt auch in der Horus Heresy dann manchmal so ist, durch irgendwie Vorspiegelung falscher Tatsachen und dann haben sie doch schon die ersten Massaker begangen und dann konnte man es auch quasi gleich durchziehen im Endeffekt und solche Späße. Also das war ist eine der Erklärungen, wie die dazu wurden, was sie sind, also Verräter Knights. Wie heißt so schön? Questor Traitoris.
Och. Das hat so einen angenehmen Klang.
Ja, schon, ne? Rollt gerade so. Das waren die zu 30K-Zeiten, ein Teil davon. Dann gab es natürlich innerhalb des Mechanicus auch dieses Schisma, als das Dark Mechanicum entstand. Man merkt, gleiches Muster. Und auch die hatten ja quasi dann Knighthäuser, die zu ihnen, also eine ganze Forge-World, die beispielsweise dem Chaos verfällt und dann Techno-Heresie und so weiter, die nehmen ja das Knighthaus quasi mit. Da gab es dann auch Knighthäuser, die haben sich gewehrt, die wurden ausgelöscht und dann kommt man in die Lore von irgendwelchen Freeblades, also der letzte Überlebende eines Hauses, der sich geweigert hat, zum Chaos überzulaufen. Solche Späße. Und diese Knighthäuser wurden dann quasi vom Dark Mechanicum korrumpiert. Da war es dann eher so, dass die den Throne Mechanicum entweiht haben, um halt den ganzen Knight an sich zu verderben, also den Maschinengeist zu verderben. Da gibt es dann quasi die Unterscheidung zwischen, die wurden reingelegt oder hier in dem Fall halt wirklich dazu gemacht, im Endeffekt, also wirklich maschinell. Durch Manipulation an der Maschine. Es gab aber auch Fälle, in denen, jetzt unabhängig von der, das waren jetzt quasi die zwei Wege, wie es hauptsächlich während der Heresy dazu kam, dass eben sich große Knighthäuser zum Chaos begeben haben. Oder auch einzelne Knights. Und auch im 40K gibt es laut Also gibt es natürlich die Lore, um zu erklären, warum es in 40k auch wieder Knights gibt, die dann doch überlaufen, um nicht irgendwie die uralt Knights spielen zu müssen aus 30k. Man hat ja mitgedacht.
Ja, ja.
Man will ja auch neue Modelle verkaufen. aber also die Lore ist schon älter. Und auch da ist so, dass es halt quasi Fälle gibt von schleichendem Wahnsinn, der Maschinengeist, der korrumpiert wird, weil beispielsweise diese Night World direkt neben einem großen Warp-Riss liegt und der Einfluss des Warps über die Jahre hinweg und so weiter und irgendein Night dreht dann doch mal durch, solche Späße halt.
Mhm. Da hatten wir das letzte Mal auch diese Geschichte, dass ja der Throne Mechanicus, das ist ja so eine Zwei-Wege-Gehirnverschmelzung mehr oder weniger. Und bei den loyalen Knights flüstert er dann halt ein so, sei loyal, sei ritterlich. Und wenn dann ein Warpfeld nebendran kommt, stelle ich mir das hier sofort, dann sagt dieser Mechanik, dann sagt dieser Maschinengeist plötzlich, it's good to be bad.
hier können wir dieses Dings von den Simpsons, ich glaube, als Ralphie diesen Kobold sieht, der ihm sagt, zünde alles an.
Ja, so in die Richtung. Das ist, glaube ich, auch so, ein gutes Ding.
Ja, ne? Genau. Ja, es gab dann, glaube ich, auch irgendwo, gab es dann auch Berichte, dass halt quasi Neidhäuser im dauernden Kampf gefangen waren, die halt dann quasi in einem einzigen dauerhaften Blutbad waren im Prinzip und dann so nach und nach doch Korn anheimgefallen sind. Also zu dem wurden, was sie eigentlich bekämpft haben, weil es dann doch irgendwann so, ne? Scheint doch irgendwie nicht so gesund zu sein und PTBS gibt's wohl auch in 40k.
Ja. Ich fand die Geschichte eigentlich mal gut, wenn die Piloten, der Name, wenn die irgendwann mit dem Maschinengeist verschmelzen, sozusagen, gar nicht mehr rauskommen. Und wenn dann der Maschinengeist ein bisschen korrumpiert ist, dann ist ja nochmal doppelt schwierig. Und dann ist es so, am besten ist, wenn es mehrere sind und die dann zu einer Entität verschmelzen. Das sind meistens zu den großen Knights dann auch mal drei Leute drin, in so einem Cockpit, gerade bei so einem Thron, ja. Und dann nehmen wir, ich weiß nicht mehr, in welchem Roman das war, aber in einem Roman war das so, dass die halt verschmolzen sind und dann ständig zu Rücksprache mit sich selbst gehalten haben. aber man wusste nicht mehr genau, das ist halt nur eine Entität, also super schizophren. War aber ein gutes Buch drüber, wie er da reingerutscht ist, Stück für Stück.
Ich glaube, da gibt es auch allgemein so in der Lore so einen Unterschied, weil so wie der Mike gemeint hat, diese, die eher so, halt die ja von quasi Questor Imperial ist, also so, weil sie loyal zum Imperium oder zu den Ultramarines oder so waren, die da gibt's halt die, wo quasi einfach die Leute so ins Chaos abgedriftet sind. Und ich glaube, so auf der Dark Mechanicum Seite gibt's da auch so einen Teil von der Lore, dass der Dark Mechanicum halt, dass da eben nicht mehr über so Twisted Nobility quasi, die schon noch über so ein Ritual da wären, sondern dass da explizit Experimente an Leuten ausgeführt werden, die dann halt da, also nicht nur an der Maschine wird quasi rumgewerkelt, sondern auch an den Menschen wird rumgewerkelt, die da reingesteckt werden als Pilot dann in den Night. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass das dann auch eher vielleicht die sind, wo alles dann irgendwie zu so einem Chaos-Blob verschmilzt dann mit der Zeit oder so. Während so andere noch eher halt normalere Knights, die halt quasi auf der schlechten Seite, in Anführungszeichen, gelandet sind.
Man munkelt ja auch, dass das Dark Mechanicum teilweise in so Sachen wie KI dabbelt.
Ja, die Kaban-Maschine, die hat ja das alles ausgelöst.
Oh, gute Romane über die Kaban-Maschine.
Also, ihr seht, es gibt dann auch dann quasi allein schon durch die Lore ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie dein Knight dann auch aussehen kann. Dark Mechanicum, das sind dann halt irgendwie irgendwelche Mutationen oder noch zusätzlichen mechanischen Teile dran und solche Späße. Zu den Mutationen kommen wir jetzt. Es gibt auch noch Fälle, relativ selten wohl, dass quasi Knights durch Dämonen auch übernommen wurden. Also der Maschinengeist sozusagen und die Piloten dann potenziell ebenfalls. Also dass zum Beispiel irgendwelche Chaos-Cults durch Rituale, Blutopfer und oder ähnliches, darf man sich dann in der Lore wieder aussuchen quasi, was man da gerne hätte. Dazu also die Mächte des Chaos dazu gebracht haben, eben einen Knight zu übernehmen und den Neid zu schwächen, damit er dann übernommen werden konnte von einer dämonischen Entität. Und auch da wird gemunkelt, dass eben nicht mehr der Pilot selber derjenige ist, der diesen Neid steuert.
Ja, was macht der dann noch, der Pilot?
Der existiert quasi nur als Gefäß, in dem der Dämon halt sitzt.
Klassischer Exorzismus-Use Case.
Ja, ja.
Genau, Exorzismus durch den heiligen Flamer.
Genau.
Also das sind so die verschiedenen Arten, wie es denn dazu kommen kann, dass diese edlen Landwirtschaftsmaschinen, die dem Imperator treu ergeben sind und waren, dann vielleicht doch nicht mehr so treu ergeben sind.
Jetzt.
Und
wie kommen denn dann die Tentakel an den Neid dran?
Das ist eine gute Frage. So wie es ja auch bei den Chaos Marines solche gibt, die sich der Korruption quasi verwehren, also die weniger mutiert sind, gibt es halt auch bei den Knights welche, die, also es gibt auch da die verschiedenen Loyalitäten zu den verschiedenen Göttern.
Also klar. Es gibt
Knighthouses offensichtlich, die sich ganz und gar Nörgel verschrieben haben. Da wirst du wahrscheinlich eher so ein paar Tentakel und Ähnliches finden.
Ja, das macht Sinn. Okay. Mhm.
Bei Zinschien vermutlich irgendwie, da kannst du doch bestimmt hervorragend so einen, hier, wie heißen die? Dieser große Vogel. Das Modell.
Keeper of Secrets?
Der Keeper of Secrets, genau.
Nee, danke. Das ist der Tlanisch-Typ. Der heißt der, das ist der einer der, der Change.
Lord of Change.
Aber der andere ist der Named One ist der Kairos Fate Weaver. Lord of Change, oder?
Heißt ja, der? Lord of Change und Kairos Fate Weaver. Genau, so man kann es doch bestimmt hervorragend.
Keeper of Secrets ist natürlich, das würde ich niemals tun, ist das Slanisch.
Also, du hast quasi bei den Chaos Knights genauso unterschiedliche Loyalitäten in Anführungszeichen zu den verschiedenen Chaos-Fraktionen, wie du es halt auch bei den Space Marine-Legionen hast.
Okay.
Ja, und du hast halt durch zu diesen zusätzlich zu diesen, also so ähnlich wie diese Karte bei Scrubs mit den Gesichtsausdrücken, wie stark der Schmerz ist, könnte man da ja so ein wie stark korrumpiert ist der Neid-Karte nebendran halten. Und hängt ja teilweise vielleicht auch ein bisschen dran davon ab, eben welchem Chaosgott die zugeordnet sind. Und halt, ob sie jetzt zum Beispiel vielleicht durch diese Dark Mechanicum-Experimente da irgendwie gemacht werden oder ob sie halt durch die Loyalität da irgendwie nur so abdriften. Weil es gibt auch, glaube ich, die waren, glaube ich, in irgendeinem Death Guard-Kodex mal drin erwähnt. Gibt die Rust Hounds. Das ist so eine, die gehören, waren ursprünglich mal so eine Nightlands vom Haus Krast, was ja immer noch ein loyales Nighthaus ist. Mhm. Und die wurden wohl auf irgendeinen Planeten geschickt, um da eine Death Guard Company oder so auszulöschen, die da halt irgendwie unterwegs war.
Haben sie aber nicht so gut hingekriegt.
Na, leider, sie haben es geschafft, sie haben eigentlich gesiegt, aber wurden halt durch diese Ferric Blight von Nurgle dann trotzdem am Ende quasi geturnt und sind jetzt halt als abtrünnige Nightlands im Namen von Nurgle unterwegs zum Beispiel.
Bitter.
Und das ist ja das Schöne, da kannst du dich dann quasi komplett austoben, weil die Lore gibt's ja her.
Kannst nicht gewinnen.
Genau, selbst im Sieg wird man noch zum Chaos korrumpieren.
The only winning move is not to play. Ja.
Und bei Korn gibt es dann halt wahrscheinlich die dann irgendwann einfach das geil fanden, sich da durchzuschnetzeln und dann immer so mehr auf die Korn-Seite gekippt sind, während sie noch loyal waren.
Genau, so ähnlich wie es halt auch bei den Space Marine Legions in der Heresie quasi beschrieben wird oder in der Heresie passiert ist, durch ihre Flaws, die halt teilweise dann doch noch haben, die halt immer stärker ausgebeutet wurden durch den Warp selbst oder durch die Götter, was dann irgendwann dazu führt, dass die doch komplett die Kehrtwende machen.
Und halt auch so wie bei einer Space Marine Legion, da gab es ja auch immer diese, oder gibt es immer diese Rivalität zwischen den unterschiedlichen Dingern, so zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, die Space Wolves und die Dark Angels oder so, die Legion und die andere Legion. Und bei den Nighthouses ist es ja genauso. Das ist ja auch so, dass es da viel, viel so Konkurrenzkampf gab. Oder auch bei den Titanenlegionen. Weil das ist ja zum Beispiel, du hattest vorhin die Legio Mortis, glaube ich, erwähnt. Da ist ja auch so ein Aufhänger, dass das irgendwie bei diesem Fall des, vom Mars, dass da gibt's halt zwei Titanenlegionen, die da sind. Eins ist Legio Mortis und die andere fällt mir der Name nicht an. Und die sind halt schon immer in einer sehr starken Konkurrenz, aber dadurch, dass sie halt loyal waren, war, hat sich das halt in Grenzen gehalten. Und das eskaliert dann halt, sobald sich die einen für die eine Seite und die anderen für die andere Seite entscheiden. Mhm. Und so ähnlich ist das halt dann auch so ein Zündfunken wahrscheinlich dann teilweise halt in der Lore von den Chaos Knights, wenn da halt irgendwie, keine Ahnung, du warst immer ein Konkurrenzhaus zu Haus, Terranis oder so, dann ergreifst du halt die Chance des Chaos, um potenziell es denen endlich mal zeigen zu können.
Mhm. Die Legio Tempestus war es im Übrigen.
Stimmt, genau.
Glaube ich, oder?
Ja, das kommt mir zumindest bekannt. Weil da gibt's nämlich in dem Mechanikum-Buch auch so eine Szene, wo irgendwie die Titanen von Legio Mortis dann auf die Festung zulaufen und eigentlich ein Feuer, die Feuereröffnung von der anderen Legio provozieren wollen, aber die halten Stand und dann drehen sie ab trauen sich, weil sie nicht selber den Kampf initiieren wollen oder so. Ist auch sehr cool gemacht.
Also ihr seht, die Gründe sind gar vielfältig, wie es dazu kommen kann. Und dementsprechend kannst du dich dann natürlich auch bei den Modellen auch austoben, beim selber basteln oder wenn es fertige Modelle dazu gibt. Aber zu den Modellen würde ich nachher dann kommen. Mhm. Und bei diesen Nighthouses, Chaos Houses dann quasi, wird so ein bisschen unterschieden. Es gibt die Infernal Houses, das sind sozusagen die, die aus externen Quellen im Endeffekt, also beispielsweise die Dark Mechanicum Häuser, die vom Dark Mechanicum korrumpiert wurden, die zählen als Infernal House. Und im Gegensatz dazu gibt es die Iconoclast Houses. Das waren eben zum Beispiel die, die aus Treue zu den Titanenlegionen oder zu den Space Marine Legionen eben zu Verrätern wurden.
Das ist so ein bisschen eins zu eins das Gegenstück von Questor Mechanicus versus Questor Imperialis bei den normalen Imperial Knights.
Kann man wahrscheinlich aber auch nicht zu 100% wie eine Schablone anlegen, weil wer weiß schon, wie das dann wirklich vonstatten ging, diese Korruption. Also da gibt's der Kodex oder die Lore macht da einfach eine Unterscheidung. Für das Imperium bedeutet es, glaube ich, keine Unterscheidung, weil am Ende müssen beide weg. Das macht dem Imperium dann nichts aus. Stört sich nicht, ob das eine oder das andere. Aber der Johannes hatte es ja angesprochen. Quasi das Analogon zu Questor Imperialis und Questor Mechanicus. Es gab ja auch die Free Blades, oder es gibt die Free Blades bei den Imperialen Knights. Und bei den Chaos Knights heißen die Dread Blades. Was auch der coolere Name ist, meiner Meinung nach.
Das ist halt die Metal-Version von Freeplay.
Aber sowas von. Neuer Bandname, gleich mal ausschreiben. Dreadblade.
Dreadblades. Mark and the Dreadblades treten auf morgen.
Ui. Auf jeden Fall besser als Captain Cook und die singen ein Saxophon. Auch da wieder, Dreadblades sind wie Freeplays auch quasi Lonely Ranger, die da so unterwegs sind. Auch da ist so, dass das nicht immer nur Einzelne sind, sondern da gehört ja dann quasi auch so ein bisschen eine Entourage dazu. Und die gehen ähnlich, wie sie auch die Freeblades machen, die ja dann irgendwo mal auftauchen, sich mit ein paar Regimentern das Astra Militarum der Imperial Guard verbünden und denen helfen, einen Planeten zu erobern, wie auch immer. Gibt es auch bei den Dreadblades. Da ist allerdings so, dass die halt irgendwie sich zum Beispiel mit irgendwelchen Warbands zusammentun, die da immer wieder Überfälle in den Realraum machen aus ihren Warp-Festungen oder mit irgendwelchen lokalen Chaos-Kulten, die sich da erheben und ein System in Aufruhr versetzen und solche Sachen. Das heißt, da tauchen dann gerne mal so Dreadblades auf.
Mhm. Und wahrscheinlich ist es doch bei den Dreadblades dann auch so, dass da halt die Allianzen ein bisschen spezieller sind, weil keine Ahnung, eine Nurgle-Dreadblade halt sich wahrscheinlich am ehesten dann halt mit irgendwelchen Nurgle-Followern auch alliieren würde und nicht jetzt nicht irgendwie mit Slaanesh-Followern oder so. Vielleicht auch aus beiderseitigem.
Genau, also das kommt noch dazu, genau. Also da, es ist so ein bisschen freier als bei diesen Freeblades des Imperiums, weil es halt mehr Möglichkeiten gibt, sich quasi zusammenzutun. Ja. Genauso gibt es im Übrigen auch Chaos Houses, die nicht wirklich aktiv gegen das Imperium kämpfen, an Seite von Dämonen und oder anderen Warp-Entitäten oder Verräterlegionen, sondern die tatsächlich sich quasi wie so eine Art Schreckensherrschaft in einem System aufbauen oder halt ihr eigenes kleines Imperium aus irgendwo rausschneiden sozusagen und dann verteidigen. Was es ja in der imperialen Variante so nicht gibt, weil nützt ja nichts, du kannst ja da Planeten erobern oder sonst irgendwas, aber die gehören dann trotzdem dem Imperium und eben nicht dir. So ist es halt, also da gibt es quasi auch die Gründe der persönlichen Bereicherung in Anführungszeichen, die dann da genauso zum Fall eines Hauses führen. Es ist so, die Ähnlichkeiten zwischen der imperialen Fraktion und der Chaos-Fraktion reißen da natürlich nicht ab. Also wir haben gelernt, bei den Imperial Knights gibt es die Sacristan, also diese Mechanikum, was waren das? Tech-Priest-Kasten?
Ja, so spezielle Tech-Priest-Kaste, die halt explizit für dieses Maintainen und so von den Knights abgestellt ist, sage ich jetzt mal.
Und in der Chaos-Variante gibt es im Deutschen sind es Kabale. Im Englischen, glaube ich, heißt es Idolators oder sowas. Mhm. Die quasi. Sorry?
Icon Clough oder. Moment. Das habe ich tatsächlich kurz gelesen beim Reinschnuppern.
Ne, die sind Idolators. Das, was Sacristans sind in Englisch für die Imperial Knights, das sind die Idolators.
Okay, die Idolators, okay.
Genau, Iconoclasts sind diese Questor Imperialis nur in Chaos.
Ja. Okay. Gut.
Und ich hätte die fast sind,
was gewusst.
Die sind quasi dafür zuständig, diese Chaos Knights einsatzbereit zu halten und auch da, in der Lore wieder ganz geschickt gemacht, da gibt es dann quasi auf so einer Knight World, also Chaos Knight World in dem Falle, gibt es dann quasi mehrere Idolator-Kabale, die dann da miteinander konkurrieren. Und die einen sind halt vielleicht eher so Techno-Heretics oder Heretics, die quasi uralte Xenos-Artefakte und so Zeug an den Knight ranschrauben wollen. Andere sind halt Warp-besessen oder psychic begabt und können deswegen den Knight eher mit dem Warp verbinden, also können ihm durch den Warp Geschenke zukommen lassen, aka vielleicht Mutationen oder ähnliches. Hm. Und die stehen auf so einer Knight World zueinander in Konkurrenz und kämpfen auch teilweise miteinander um die Vorherrschaft und das Privileg und das Recht, die Knights auszustatten. Was dann auch dazu führen kann, dass du bei so einem Knight House, bei einem Chaos Knight House, teilweise halt Knights hast, die eher in Richtung der Mutationen gehen, zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, Ferdi. Mhm. Weil die sich halt eher dann mit dieser Kabale identifizieren und mit denen abgeben und sagen, ja, hier betet für noch einen Tentakel. betet den Tentakel an. Und andere, die halt dann vielleicht eher tatsächlich mit irgendwelchen alten Reliktwaffen aus der Häresiezeit, die da mal ausgegraben wurden, kämpfen, weil sie halt sie in einem heretischen oder einem Zirkel von heretischen Tech-Priests quasi eher vertrauen und sich von denen ausstatten lassen. Also ganz viele verschiedene Schneider, was für einen erfrischenden, belebten, modischen Umgang sorgt.
Okay.
Ja, im Prinzip sind sie halt einfach die Besseren. Ja, mal ehrlich. Weil, weißt du, für die Ehre kann ja jeder kämpfen, mit diesen komischen Ritterhaushalten. Aber so einfach zu sagen, so, wer mehr Schädel hat, gewinnt. Das hat auch mal eine, ja, da wird ja dieses Ehre-Prinzip einfach ersetzt durch, ja, an der Leistungsgedanke steht mehr im Vordergrund.
Ja. Leistung muss lohnen. Ja.
Oh, ich bin da schon eher auf dem Duncan seiner Seite, muss ich sagen.
Wir haben sie gesagt, bei den Bundesjugendspielen, die jetzt Wettbewerb heißen, da ist ja der Leistungsgedanke weg. Da muss man die Kinder wieder mehr ranführen. Es muss nicht mehr Wettbewerb sein, sondern Wettkampf.
Ja? Ah,
wenn okay. Wettkampf ist, dann ist da auch kein Sieg dahinter und kein Grundgedanke. Und das ist halt auch so ein bisschen das Chaos Knights Erziehungsprinzip gegenüber der normalen Knights. Die haben ja so einen Laissez-faire-Stil, wohingegen die Chaos Knights halt doch schon eher da sind, okay, du willst einen Knight führen? Ja, okay, dann musst du halt aber auch dementsprechend erstmal so und so viel Schädel sammeln. Ja? Gotta collect them all. Catch them all. Catch them all, ja.
Und dann danach posierst du dann, wer die meisten Tentakel hat, um dann noch den anderen Award zu gewinnen.
Ja, ja. Ich muss schon sagen, dass ich diese Tentakelarme an dem Knight sehr stark finde.
Oh. Sehr gut. Die mechanischen Tentakelarme.
Ja, den Mechadon 3. Ja,
aber dazu später.
Ach,
später. Wie willst wir können ja schon mal Argumente für und wieder. Da lasse ich euch dann komplett austoben.
ich mag den Krieg der Weltenfilm nicht. Also ich mag das Buch, aber den Film, den neueren, mag ich nicht so sehr. Aber er hat eine coole Szene, wenn der Harvester kommt und die Leute einsammelt mit den Tentakeln. Die saugt er dann so ein und dann,
dann landen sie im Korb.
Landen sie im Korb. Und so ähnlich ist das auch. Ich mag dieses Bild von diesen Mechadendrites an dem Ding, weil da kannst du gleich mal einsammeln. Ne? Das ist sehr praktisch.
Okay. Ja.
Und du brauchst sie ja auch, die Leute. Ne? Irgendeiner muss ja in den Chaos-Schiffen dann auch wieder Dienst leisten. Und jetzt mal ehrlich, die Leute, die da verpflichtet werden, in solchen Schiffen Dienst zu leisten, da unterscheidet sich Chaos von normal nicht so sehr. Ja?
Das stimmt, ja.
Also für den einfachen Leibeigenen ist das, glaube ich, ziemlich Wumpe.
Ja, vielleicht ein bisschen. Weißt du, wenn du jetzt geopfert wirst, dann ja.
Naja gut, aber ob du jetzt irgendwie beim hier Kohle oder was auch immer, Fuel in den Plasma-Engines reinschaufeln, quasi abnippelst irgendwann, oder ob du halt gleich in das Plasmafeuer geworfen wirst, weiß nicht.
Aber ich finde diesen Vergleich zwischen den Loyalen und den Chaos Knights da schon ganz lustig, weil bei den Loyalen Knights ist es ja so von der Lore her, dass die ja quasi zwar in so Konkurrenz sind, aber die Konkurrenz, auch wenn sie irgendwie wild ist, halt immer noch so in diesem alten Style von so Ritterwettkämpfen mehr oder weniger, ja, in so Jousts dann in den Wettstreit gehen. Und bei den Chaos Knight Households oder so, da ist es ja eher so, okay, die battlen halt einfach direkt miteinander und im Zweifelsfall tut der Chef vom Haus sie dann beide erledigen. Wenn sie sich irgendwie zu arg aufspielen. Also da wird quasi direkt einfach abgestochen, mehr oder weniger.
You see those nobles over there? I don't want to see them anymore.
Ja, weil so ein Klassiker, glaube ich, bei Chaos Knights Households ist halt auch, dass das irgendwie ein Prinzess dann denkt, unser Oberprinzeps, der hat auch irgendeinen Namen, der fällt mir aber gerade jetzt nicht ein. Der ist schwach, deswegen ersetzen wir den doch jetzt, also so putschmäßig mehr oder weniger. Ja. Und das führt dann, glaube ich, auch oft zu so Innenkämpfen in so Chaos-Knight-Households.
Ja gut, das gehört auch bei normalen Knights zu solchen Kämpfen. Ja,
aber da ist es halt eher dann so einen, in so einer Turnierart und Weise oder so, oder mit Intrigen und so, und bei den Chaos-Knights wird halt einfach draufgehauen.
Ja, aber das Schöne ist, von den Intrigen ist doch dann nur noch ein kurzer Weg zur Korruption an der Stelle. Das ist ja das Tolle. Einfallstor des Chaos. Der Makel ist immer mit dabei.
Was ich auch lustig fand, das ist, glaube ich, im Codex drin, bei den Dreadblades, ist irgendwie so ein Absatz über so einen Knight drin, der irgendwie, oder über so eine Gruppe von Dreadblades, die halt unterwegs sind und eigentlich gar nicht mitbekommen haben, dass sie korrumpiert sind. Das fand ich auch so von der Idee her ganz lustig. Weil irgendwie ist da so die Argumentation, die waren so lange im Kampf, dass sie halt nicht mehr unterscheiden können, was jetzt wirklich echte Gerechtigkeit ist und nicht. Und deswegen bemessen sie halt Gerechtigkeit nur dran, ob sie das mit ihrer Kanone erschießen oder mit ihrem Schwert erschlagen.
Okay.
Also ihr seht, sehr vielfältige Wege in den Abgrund, quasi keinen Weg mehr hinaus. Und dann gibt es noch so ein paar, wäre jetzt dann langsam in Richtung Modelle unterwegs. Es gibt aber auch noch so ein paar notable Knights und Houses und die Lore dahinter. Ein tragisches Beispiel war zum Beispiel Haus Chimäre. Chimäre. Weiß nicht, wie man die ausspricht, ehrlicherweise. Die waren, warum auch immer, sollten sie vernichtet werden durch den Indomitus-Kreuzzug. Durch eine Abordnung von Ultramarines und ich glaube White Scars. Weil irgendwer behauptet hätte, die wären ein Iconoclast-Haus. Obwohl sie es eben nicht waren, laut eigenen Aussagen und vermutlich tatsächlich auch nicht waren. So. Was ihnen zum Verhängnis wurde, war quasi, jemand hatte gedacht, na, die sind so nahe an so einem Warp-Rift dran, die sind bestimmt korrumpiert, also machen wir mal lieber so ein komplett Nightworld-Platt, bevor wir da was riskieren. Mhm. Denn bei der Feuerkraft, die Night so mit sich bringen, und Ding tut es natürlich doppelt weh, wenn so ein Nighthouse dem Chaos anheimfällt, weil die zum einen nicht mehr für dich zur Verfügung stehen und sie zum anderen natürlich aktiv gegen dich tätig werden. Also hat man, wurde irgendwo ganz oben in dieser wunderbaren, wir hatten ja schon darüber gesprochen, in dieser wunderbaren Bürokratie-Wust, in diesem Monstrum von Bürokratie entschieden, ja, wenn schon der Indomitus-Kreuzzug da vorbeikommt, sollen sie doch bitte die Nightworld auch gleich platt machen. Mhm. Easy peasy, so. Ja, am Ende führte das dazu, dass sie tatsächlich aber auch, die haben nicht gekämpft dann gegen die, gegen den Crusade, sondern sie haben sich freiwillig, sind dann quasi geflohen, also haben ihre Knights in ihre Transporter geladen und so weiter und sind dann freiwillig, oder freiwillig, sie sind dann einfach in den Warp Rift geflohen.
Schlaue Aktion.
Sie nicht gegen das Imperium kämpfen wollten, dem sie ja immer noch treu ergeben waren. Ende vom Lied kamen sie später halt dann als tatsächlicher Iconoclast-Household wieder raus.
Bei Haus Chimär finde ich auch den Wahlspruch gut, weil wir vorhin die Flamer hatten von Martin. Through flame lies the path to victory, ist der Leitspruch des Hauses.
Ich würde ja sagen, through the fire and flames. Mhm. Also auch diese Variante gibt es quasi sozusagen durch imperiale Stursinnigkeit dazu gezwungen. Also sie hatten die Wahl zwischen werdet vernichtet und flieht und die Flucht hat halt dazu geführt, dass sie wohl im Warp irgendwann doch korrumpiert wurden.
Wie so häufig im Imperium? Ich meine, hätte der Imperator dieses Webway-Experiment nicht gemacht? Hätte der Magnus nicht das ganze Zeug da kaputt machen können beim Zurückkommen? Hätten sie nicht probiert, das Haus zu zerstören? Hätten sie sich selber nicht ein neues Chaos-Night-Haus geschaffen? Also ist auch viel selbst verschuldet, würde ich mal sagen, bei diesem Mysterium.
Das ist ja das Schöne daran, also dass es dann quasi in der Lore diese Geschichten gibt, wo man denkt, sei doch nicht so dämlich. Und dann, ja doch, gut. Da war halt dann einer der Meinung, das ist doch bestimmt so ein Ikonoklastenhaushalt da.
Das ist so dieser Klassiker wie in den Horrorfilmen. So, geh nicht da rein, geh nicht da rein. Oh nein, sie sind reingegangen. Und dann kommen die Tentakeln wieder raus.
Also das war jetzt so ein Beispiel quasi eines erzwungenen Überlaufens, in dem Fall sogar Friendly Fire erzwungen. Haus Lucaris wiederum, die hatten damals Treue zu Horus geschworen und seinen damals noch Luna Wolves. Und als es dann mit der Horus Heresy losging, haben sie halt auch da zu denen gehalten. Also die sind dann tatsächlich für die Verräter marschiert. Da gibt es eine interessante Geschichte. Es gab einen Knight, der da nicht mitgemacht hat. Also es gab vielleicht auch mehrere, die da nicht mitgemacht haben. Aber einer davon, ein Freeblade, also ein Treuer, ein Imperiumstreuer Freeblade dann, der hat dann, ich weiß nicht bei welchem, bei was, ich glaube bei einer Belagerung einer Welt geholfen. Ich glaube den Verteidigern zu dem Zeitpunkt, weil die Verteidiger waren Imperiale und wurden belagert von irgendwelchen Chaos-Kulten und Warbands und so weiter. Und da tauchte dann diese Freeblade auf, Unflinching Steel, und half dann den imperialen Verteidigern. Wenig später kam dann aber der Rest von Haus Lucaris, also der Verräterhaushalt, haben alles platt gemacht, haben aber die Free Blade quasi am Leben gelassen und dann aber mitgenommen, um es quasi in ihrer jetzt Chaos-Heimatwelt dann vor Gericht zu bringen, sozusagen, in ihrer eigenen pervertierten Form von das Haus regelt quasi selber, so dieses. Die Familie, es wird familienintern geregelt.
Ja, und selbst, das Chaos weiß halt wahrscheinlich, so nur Tentakeln funktionieren nicht so gut, deswegen vielleicht ganz gut, wenn man noch einen funktionierenden Knight hat.
Vermutlich, ja.
Übrigens, Haus Lucaris hat auch einen tollen Slogan: Strike first, strike often.
Ja.
So, und dann habe ich noch zum Schluss, fand ich auch interessant, Haus, deswegen habe ich es mir ausgesucht, Haus Herpetrex. Das ist tatsächlich eins der Häuser, die haben dem Imperium nie die Treue geschworen, weil die nie gefunden wurden.
Okay, also vom Imperium.
Genau, also die sind, glaube ich, erst zu, ich glaube, M36 mal von einem Rogue Trader entdeckt worden und wurden dann immer wieder vom Imperium quasi kontaktiert, um sie unter imperiale Kontrolle zu bringen, im Endeffekt. Diese Anfragen haben sie gern mit der Haut der Gesandten beantwortet, auf denen dann die Antworten standen. Also wenn die Haut nicht ausgereicht hätte, stand da dann noch entsprechend ein bisschen was drauf, damit man auch weiß, was die Antwort war. Johannes, das Motto bitte von Haus Herpetrex.
We bow to none.
Ha! Sowas aber auch. Wer hätte es gedacht?
Also gut ausgewählt für diese Hintergrundgeschichte.
Passt die schon. Ne? Die Frage war, das Motto zuerst oder die Lore zuerst? Und da ist es so, dass imperiale Quellen davon ausgehen, zum Beispiel, dass dieses Haus schon lange vor der Häresie korrumpiert war. Also das Chaos an sich gab es ja auch schon lange vor der Horus Heresie. Und an der Stelle geht man davon aus, also laut imperialen Quellen, dass dieses Haus eben schon längst korrumpiert war. Und die deswegen halt quasi die imperialen Anfragen in Anführungszeichen so beantworten, wie sie es tun. Und die haben, ich meine, die haben auch quasi so ihr eigenes kleines Reich geschaffen, wo sie irgendwie dann, dass sie dann verteidigen gegen alle Eindringlinge sozusagen.
Also das sind schon coole Mottos.
Wobei irgendwie so das Most Evil Motto finde ich immer noch das von Haus Korvax mit Extinguish the Light of Hope.
Oh, schön. Sehr, ja.
Sehr, sehr bestimmt, was sie erreichen wollen.
Ja. Ist gleich das Mission Statement mit drin eigentlich.
Gutes Marketing, man kriegt was draufstehend.
Ja, richtig.
Ja, das ist das Schöne daran. Auch hier die Möglichkeiten, da Geschichten draus zu machen, sind natürlich quasi unendlich, die Möglichkeiten oder die Bücher kannst du damit füllen. Ha, wer hätte es gedacht?
Ja.
Kodizes kannst du damit füllen. Irgendwelche Erweiterungen zu Kodizes.
Was ich zum Beispiel cool fand, ich weiß gar nicht, ob es da schon ein Buch gibt. Es gibt doch auch dieses Haus Vextrix, wo die Story ja so ein bisschen das ist, was du vorhin meintest, mit dem, dass die so an sich eigentlich nicht unbedingt dem Chaos anheimgefallen sind, aber dass die halt quasi knallhart an ihrem Schwur halt festhalten. Und deswegen halt, egal was sie für eine Aufgabe kriegen, egal wie krass die ist, die machen sie halt einfach, weil ihr Schwur wichtiger ist als alles andere.
Ja, ich glaube, Vextrix waren sogar die mit der Legio Mortis aligned waren. Und deswegen quasi Duty is eternal, lautet deren Warcry, okay, oder deren Motto. Ich glaube, genau, sie waren quasi mit der Legio Mortis aligned. Oder den Fabricator Generals, die dann mit der Legio Mortis aligned waren, sozusagen. Also die haben sich auf Seite des Dark Mechanicum gestellt. In dem Fall also ein Infernal Household. Man muss ja hier sich an die Nomenklaturen halten. Ja.
Und sollen wir dann mal zu den Modellen?
So, ich wollte gerade sagen, also so vielfältige Gründe, wie es gibt, überzulaufen und so coole Mottos, wie es gibt bei den Häusern, genauso coole Modelle gibt es auch. Hm. Und deren Namen erst.
Schwierig, schwierig. Also ich muss ja, ich gebe ja jetzt die unpopular opinion quasi zum Anfang ab und dann dürft ihr mich da gerne korrigieren und das vor unseren Hörern richtigstellen. Also ich finde ja, das Einzige, was an den Chaos Knight Modellen cool ist, ist ja das zusätzliche Gelenk, das sie in den Beinen haben.
Nicht falsch, nicht falsch.
Man kann das sagen, das ist keine falsche Aussage.
Nee, das macht natürlich die Körperhaltung des Chaos Knights einfach viel, viel cooler, weil er viel bedrohlicher aussieht und alles. Aber das Ganze mit den Spikes und mit den Ketten und mit den Tentakeln und Fleischsäcke und was nicht alles da angebracht ist, also hör mir auf.
Wobei da wie bei vielen Chaos-Sachen noch gilt, dass die offiziellen Modelle sind ja noch relativ zahm, in Anführungszeichen.
Ja, ja. das macht's ja nicht besser, ne?
weil es gibt auch coole Chaos Knights, die so gekitbashed sind oder teilweise sogar komplett Scratch-Build. Also da gibt's sehr viele Dings. Was ich bei aber den Modellen teilweise cool finde, das zieht sich über alle Modelle hinweg, ist schon ein bisschen cool gemacht, so die Unterscheidung, weil die Basismodelle sind ja eigentlich die gleichen, bis auf dieses zusätzliche Gelenk wie bei den normalen Imperial Knights, logischerweise, weil es ist ja auch die korrumpierte Version davon. Mhm. Aber ich finde halt so diese coolen, spitzen, feinen Details, zum Beispiel anstatt diesen wehenden, irgendwie geometrisch normal geformten Bannern, sind es dann halt Banner, wo sehr viele scharfkantige zerfledderte Kanten sind. Oder halt die Schulterpolster haben halt keinen so normalrunden Abschluss, sondern die laufen halt ein bisschen spitzer zu oder haben halt noch die typischen Spikes am Rand. Also das finde ich schon cool gemacht. Oder glaube ich, die Rohre, die nach oben gehen, haben halt keinen normalen Deckel, sondern halt dann auch irgendwie so einen super spiky Deckel oder so irgendwas oben drauf.
Ja. Oder so ein Münder.
Ja, genau, das ist das bei Chaos, wenn sie dann die Abgasrohre, wo dann quasi so wie so gequälte Seelen drauf sind. Oder dann quasi so schreien, genau, oder so.
Ich mag viele Bits, aber manche man muss auch aussuchen. Also nicht alles ist perfekt. Also ich finde zum Beispiel Geier, die oben drauf sitzen, fand ich langweilig. Also die fand ich eher unpraktisch. Das macht für mich wenig Sinn, weil er würde ja losfliegen, wenn er sich bewegt.
Also ja, das sind Warp-Geier.
Geier mit Weltraum finde ich ein bisschen komisch, weil das hat für mich so, ich weiß nicht, wie diese Zeichentrickserie früher hieß, mit diesem Tallyhawk und Quicksilver, das waren die so in so
Anzügen. Das waren die Silverhawks.
Mit diesem Cyborg-Adler, der da durch den Weltraum fliegt, das fand ich immer so lächerlich.
Ein bisschen. Ich habe die gern geguckt.
Jetzt hat er auch die Stärke eines Bärs und das Auge eines Adlers.
Oh ja. Oh, stimmt.
Ich finde auch, die meisten Köpfe finden ich hübsch von den Chaos Knights. Aber das Schöne ist, man hat ja genug Alternativen. Also man hat ja wirklich extrem viel Auswahl. Und ich finde auch gut, dass das so viel dabei liegt, dass man da auswählen kann. Und es gibt ja genügend Kits da draußen, wo man sich auch zum Beispiel passende Schulterpanzer noch holen kann oder einen Piloten oder. Also wo man die einzelnen Bits auch schön austauschen kann. Das ist echt praktisch.
Oh, ich hab grad eine coole Chaos Knight Kit-Bash-Idee, weil du gerade Piloten gesagt hast. Da gibt's ja auch für die normalen Knights so, wo du oben dann quasi diesen Deckel vom Cockpit aufmachst und dann so ein Piloten-Innenleben noch reinmachst. Ja. Und ich habe jetzt gerade überlegt, so ein Chaos Knight, und um das Tentakel-Theme zu haben, quasi so wie Krang aus Teenage Mutant Ninja Turtles, da oben dann so quasi so ein Gehirn mit so vier Tentakeln als Pilot reinsetzen oder so. Da hieß doch Krang bei Teenage Mutant Ninja Turtles,
Krang.
Oder?
Okay. Krang oder Krang? Krang, glaube ich, ja.
Weil der war ja über diesem Körper von diesem Roboter drin. Das stelle ich mir gerade lustig vor als Pilot von so einem Chaos Knight.
Ich habe gerade mal gewühlt, ich hatte hier irgendwo so einen Piloten drumliegen für so einen Chaos Knight. Den habe ich mal in so einem Abverkauf gekauft von Wargame Exclusifier, glaube ich.
Von denen habe ich einen für einen normalen Knight.
Ah, okay.
Aber kann sein, dass die ja auch eine Chaos-Version dann hatten.
Zwei Packen gefunden, ein Orc Wheel Smasher und ein Orc Track Smasher. Muss mal gucken, was da drin ist.
Ja, ein Wheel Smasher und ein Track Smasher.
Ah, oh, ich muss mal aufräumen.
aber weil wir gerade.
Ja, egal.
Ich zurück empfehle einen Umzug für so eine Bestandsaufnahme.
Ja, gehört das bei Pilz sich an, ja.
Aber weil wir gerade bei Köpfen waren, es gibt ja bei den Imperial Knights quasi die gleiche bei den Chaos Knights die gleiche Aufteilung bei den Modellen auch wie bei den Imperial Knights so ein bisschen. Also man hat die großen Knights und dann hat man noch die kleinen, was ja bei den Imperial Knights sind, ist ja dann die Armiger. Und die heißen ja bei den Chaos Knights, weil es muss natürlich alles anders sein, das sind ja die War Dogs dann. Oder Raubhunde auf Deutsch.
Heißen die Raubhunde?
Ich dachte Raubhunde.
War da nicht
Pirsch? Das sind, glaube ich, die zwei Varianten, ja. Ich glaube, so wie es die Armiger Helverines und die anderen gibt's Armiger Warclaves und Armiger Helverines, gibt's dann, glaube ich, die Raubhunde und die Pirschhunde bei den Wardens. Ja,
gegen doofe Namen ist niemand gefallen. Ja,
Wobei ich sagen muss, die englischen Namen der Knights und auch der verschiedenen Wardog-Klassen sind hervorragend. Also zumindest die englischen finde ich klasse.
Mach mal ein Beispiel.
Also, der Knight Abominant.
Okay.
Ein Knight Desecrator.
Den fand ich immer gut.
Wardog Executioners. Die Carnivores. Ein Knight Rampager. Ich habe im Übrigen vorhin mal überlegt, man könnte dieses Spiel spielen, ist es eine Star Wars imperiale Schiffsklasse?
Ja.
Oder ein Imperial, also ein Chaos Imperial, ein Chaos Knight in 40k.
Das wäre gut.
Die Desecrator-Klasse. Die Abominant-Klasse. Also, hallo, einwandfrei.
Genau, aber gerade bei den Wardogs finde ich bei den Köpfen halt diese, die nicht so flach sind, sondern die halt wirklich wie so Tierköpfe mehr oder weniger sind. Die finde ich relativ cool eigentlich.
Ja, bei den Carnivores, ne? Die haben sowieso wie so Hundeschädel. Also so richtige. Auch auf dem Promo-Dings.
Genau, da gibt's so ein, zwei Varianten. Die finde ich relativ cool, weil die bei den Knights, da gibt's, glaube ich, tatsächlich coolere Third-Party-Sachen. Also da finde ich zum Beispiel die Auswahl, die man bei den Imperial Knights hat für die Köpfe oder eher nicht die Köpfe, sondern die Visiere, finde ich da teilweise besser wie bei den Chaos Knights. Aber bei den War Dogs finde ich die schon ganz cool gemacht, die unterschiedlichen Köpfe.
Finde ich ziemlich hässlich eigentlich, muss ich sagen. Aber ich meine, er kennt ja jetzt auch ein Pattern, ne? Also vielleicht muss ich meine Kommentare einfach einschränken jetzt.
Und nein, ist die doch gut. Die Frage ist doch, die Würze in der ganzen Geschichte.
Wie würde denn ein Chaos Knight aussehen, wenn er dir gefallen würde?
Ja, dann wäre er kein Chaos Knight.
Ah, ja, genau.
Ja, aber guck mal, der Knight Tyrant zum Beispiel.
Mhm. Der Knight Tyrant, sagst du? Warte, ich guck.
Der sieht quasi nach einem Imperial Knight aus, bloß dass er halt ein bisschen Chaos-Heraldik drauf hat. Ich glaube, ist das nicht sogar so eine Named Dreadblade?
Knight Tyrant ist, glaube ich, einfach eine ganz normale Klasse. Also, weil das ist ja der Knight Castellan im Chaos, mehr oder weniger.
Genau, es gab, glaube ich, einen Named Dreadblade. Genau,
ja, Sire der wiederum, of, der Knight Tyrant
Sire
wiederum.
Of Doom.
Ah.
Die Dreadblade Sire of Doom.
Der Knight Tyrant wiederum ist halt einfach langweilig, weil dem fehlt ja sogar das dritte Gelenk.
Ja, weil das ist ja wirklich quasi ein frisch Dings.
Ah, nee, bin ich auch nicht begeistert.
Eieieiei, Notable Dreadblade. Ich suche gerade. Ah ja, doch, hier Sire of Doom. Mhm. Da ist es doch.
Sire of Doom, sagst du.
Ja, ein Knight, der vom Dark Mechanicum gefangen genommen wurde.
Aha.
Und da dann quasi gefoltert, um dann zu Chaos Knights zu werden, sozusagen.
Ja, nee, überzeugt mich auch nicht.
Die Story dazu ist aber schon sehr, sehr hart.
Aber wie gesagt, das dritte Gelenk ist gut.
Das dritte Gelenk?
Vielleicht kurz die Story von diesem Sire of Doom. Der wurde ja dann quasi gefoltert und er wurde Originaltext. Er wurde in seinem Zustand auf utter Despair versiegelt. Das heißt, er bleibt einfach in diesem Zustand und sieht nur noch die Gesichter seiner seiner Dark Mechanicum Folterer und deswegen haut er einfach alles kurz und klein, was ihm in den Weg kommt.
Weil er die ganze Zeit der Meinung ist, er wehrt sich gegen die Folterer.
Genau. Oder was? Oh.
Das ist hier wie, wie heißen sie bei den Blood Angels?
Ja, die Death Company.
War das die Death Company, die überall Horus sieht?
Ah, ich glaube ja.
Die dann von der Black Rage übermannt werden. Auf jeden Fall, ich muss aber sagen, man sieht den Chaos Knight Modellen an, dass es eine recht neue Range ist. Diese Named, also Desecrator, ja. Dominant und so weiter, die sind ja, ja relativ neu gemacht vom Sculpting her. Das sieht man denen auch tatsächlich an. Das weil stimmt. Sie halt einfach insgesamt, muss man ja GW an der Stelle schon auch zugestehen, unabhängig von Kontroversen, was auch immer, welcher Art, es ist halt schon sehr aus einem Guss. Haha, so müssen wir es nicht zusammenbauen, aber das ganze Theme, zum Beispiel von dem Abominant mit seinen Mechadendrites, die da an dem einen Arm runterbaumeln, mit dieser Maske, mit diesen Hörnern da noch dran. So diese, wie so Stoßzähne, die da vorne rauswachsen.
Also ja. Ich finde, man muss ihn halt zugute halten. Sie haben halt, nochmal, um auf das dritte Gelenk zurückzukommen, sie haben ja dadurch, dass sie dieses dritte Gelenk quasi eingebaut haben, erreicht, dass es eben nicht nur die gleiche Range ist, aber halt mit bisschen Ketten und Spikes dran geklebt, sondern es ist halt schon, sie unterscheiden sich dann schon deutlicher eigentlich von den normalen Knights. Ja, also es ist nicht nur einfach ein Kitbash, den sie für teuer Geld verkaufen, sondern es ist halt schon eine eigene Linie. Und das muss man schon sagen, das ist gut gemacht.
Ja.
Sie gefallen mir trotzdem nicht, aber das ist gut gemacht.
Ich habe gerade nochmal die Knights rausgesucht, die ich so habe. Ich habe von Gamak und von Titan Cyberforge habe ich Knights. Knight-Alternativmodelle, sagen wir mal so. Nennen wir sie mal so. Und da muss ich sagen, gefallen mir die Originalmodelle tatsächlich wesentlich besser als die als die Alternativen, die es draußen gibt.
Hm. Alternative Landmaschinen.
Ja, ja.
Ja.
Das Gefühl hatte ich aber auch bei den normalen Knights teilweise schon, weil ich finde tatsächlich bei diesen Third-Party-Sachen meistens je größer die Modelle werden, desto manchmal schlechter, ja, in Anführungszeichen sind sie auch. Also es gibt manche zwar gute, aber es gibt auch viele von den größeren Modellen, wo von manchen so Ranges die kleineren deutlich besser funktionieren.
Ja, denke ich auch. Also, ich kann wunderbar alle Snotling-Modelle, die ich habe, nebeneinander stellen. Und das macht kaum einen Unterschied. Aber jetzt bei den Knights wird es schon auffallen. Ja. Aber es sind schöne Modelle. Und früher hatte man ja nur die Möglichkeit, den normalen Knight zu nehmen und den so Sachen ranzupappen, dass er dann chaosmäßig wurde. Ja?
Ja.
Das war ja die Hochzeit, wo die vielen Kids kamen, wo man dann plötzlich auch Schulterpanzer für Chaos bekommen hat und Rückenpanzer und ähnliches, dass man das austauschen konnte. Oder halt, dass man die Arme austauschen konnte, dass es ein bisschen chaosmäßiger aussieht. Und jetzt gibt's halt echt ein Alternativmodell, das hat viele Bits dabei und das finde ich eigentlich schön. Ob in welche Kombination man die jetzt einsetzt, ob es unbedingt der mit den Stoßzähnen sein muss oder ob diese Pirschhunde oder wie auch immer sie heißen, ob die wirklich den Totenschädelkopf brauchen, weiß ich nicht. Da gibt's auch schönere. Ich mag den mechanischen Schädel gerne. Bei den meisten Modellen eigentlich. Und ansonsten findet man auch schöne Modelle, aber schöne Köpfe, die man da austauschen kann. Aber das Basismodell, das ist tatsächlich ihnen ziemlich gut gelungen. Da muss ich sagen.
Das Coole ist ja, dass das ja auch an der Stelle wieder Multi-Kit-Modelle sind. Also du hast ja, ich glaube, du kannst den Rampager, den Desecrator oder den Abominant, also diese drei großen, kannst du daraus bauen quasi, aus dem einen Kit.
Ja, wobei ich gerade gesehen habe, es gibt irgendwie sogar 6 Varianten von den War Dogs. Da bin ich mir gerade nicht sicher, wie viele da aus welchem
Kit rauskommen. Die neueren, also die mehr nach Chaos aussehen, das sind die neueren, die kriegst du aus einem Kit. Die anderen sind irgendwie, glaube ich.
Ah, stimmt, das anderen sind die mehr oder Warclaves weniger.
Warclaves mit Chaos-Bemalung im Endeffekt. Ja, ja, ja. Also ich glaube.
Stimmt, und dann gibt es die Carnivores und die Brigand, oder?
Ich glaube, es sind die zwei Varianten. Die Stalkers, die Carnivores und die Brigands sind die drei, die du aus dem neuen Kit, meine ich, rausholen kannst. Ja, genau. Stalkers, Brigands oder Carnivores. Und die anderen sind, glaube ich, einfach nur Warglaves-Helverines in Chaos-Farben bemalt.
Und bei den Carnivores finde ich halt, da finde ich die Köpfe auch relativ cool.
Die sind halt schon sehr, sehr creepy. Ich sag immer, weißt du, Ferdi, wenn das Chaos-Zeug nicht der Stuff ist, aus dem Albträume gemacht werden können.
Dann ist es nicht Chaos.
Das muss ja.
Ist ja, muss ja so sein, muss mir ja nicht gefallen, ne?
Ja, richtig.
Ja.
Ja. Vielleicht schlafe ich heute Nacht lieber auch mit einem kleinen Licht noch an.
Ja.
Ich denke, solange du nicht morgen mit dem Maschinenthron verschmilzt und das den Kampf verlierst, ist alles gut. Wenn du morgen dein Headset aufsetzt und sagst, so, ich stöpsel mich mal ein, ich filme Matrix und dann aber die Stimme hörst, Mark!
Fuck dir alles ab!
Aber ich sehe schon, wir reden jetzt langsam ja dann doch über Licht anlassen beim Schlafen und über was wir morgen machen. Vielleicht ist es auch spät geworden jetzt.
Da will einer den Wildwuchs eindämmen. Ich sehe schon.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir die Chaos Knights zur Genüge behandelt. Und damit entlassen wir euch in den nächsten Hobbymonat, liebe Hörer. Und freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Wir waren der
Johannes,
der Mark,
der Martin
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.